Ich lese uns die Verse 1 bis 4 aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes unter der Überschrift Die neue Freiheit in Jesus Christus. Ich lese zunächst aus dem 84er Text Luther. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wir haben ja in der letzten Bibelstunde von diesen zweifachen Naturen gesprochen, die gegeneinander stehen, einmal das Gesetz des Fleisches und auch des Gemütes, dass ich Gott dienen will, aber spüre, dass ich Gott nicht dienen kann, obwohl ich es will, weil das Gesetz des Leibes stärker war als der Wille, das Gute zu tun. Aber der Apostel Paulus darf hier in diesem Brief, im Römerbrief, weiterführen. Und zwar auf der einen Seite erinnernd an die, die das jetzt erlebt haben, was wir gerade gelesen haben, und auch mitteilend für diejenigen, die immer noch versuchen, die Gerechtigkeit, die Gott anerkennt, selber machen zu wollen. Dass das nicht geht, sondern nur in Jesus Christus allein die Befreiung von dem Gesetz der Sünde möglich ist. Also, nachdem Paulus von diesem Kampf der beiden Naturen sprach, auch bei denen, die Gott suchten und suchen, die ihm dienen wollen, führt er nun diese einzigartige Erlösung von diesem Zustand an. Es ist nichts Verdammliches an denen, die, und hier müssen wir das Wort in unterstreichen, in Christo Jesu sind. Wir gehen darauf noch schon ein wenig ein, damit wir wissen, was das bedeutet. Und dies Bewusstsein, dass nichts Verdammliches an denen ist, die in Christo Jesu sind, ist das Bewusstsein aller wiedergeborenen Gläubigen. Die nicht wiedergeboren sind, kennen dieses Bewusstsein nicht. Sie sind immer noch auf dem Weg der Bemühungen, gut sein zu wollen. Sie kennen den Zustand nicht, weil es eine Mitteilung des Heiligen Geistes im Leben des einzelnen Menschen ist und sein muss. Der Geist Gottes muss unserem Geist Zeugnis geben, dass das so ist. Und erst dann kann ich entspannt sein. Erst dann kann ich wirklich frei Jesus folgen. Er, der Herr, ist durch seinen Geist die Kraftquelle der Befreiung vom Zwang, sündigen zu müssen. Wir haben ja im vorhergehenden Kapitel gelesen, dass der Apostel Paulus sagt, vorher, bevor Jesus ihn befreit hat, musste er dem Bösen nachgeben. Er konnte es nicht besiegen. Er wollte es nicht tun, aber er tat es dennoch. Jesus Christus allein im Heiligen Geist ist diese Kraftquelle, die von diesem Zwang, sündigen zu müssen, befreit. Denn das Sündigen müssen, das gibt auch immer mehr Potenzial zum Todesurteil. Man schafft durch das Sündigen müssen sich immer mehr Grund an, verurteilt zu werden zum Tode. Denn der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Und wir können sagen, je mehr wir sündigen, desto todeswürdiger sind wir. So todeswürdig, dass wir uns gar nicht davon mehr lösen können. Aber die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das Leben, das ewige Leben. Und diese Gabe Gottes, das spiegelt sich hier im 8. Kapitel wieder, die muss in uns sein durch den Heiligen Geist. Dann ist das Leben da. Die Todeswürdigkeit ist aufgehoben. Darum steht ja auch in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat immer noch den Tod. Ja, das ist so eine einfache Formel mit großer Auswirkung. Die Verdammenswürdigkeit des Menschen ist durch das einmalige Sündopfer, das Jesus Christus am Kreuz gebracht hat, getilgt. Durch sein Opfer ist unsere Verdammnis weggenommen worden, einfach aufgehoben worden. Durch den Empfang des Heiligen Geistes sind wir in das neue Leben hineingenommen worden. Also alle, die in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, leben in dem neuen Leben. Verdammenswürdiges ist nicht mehr vorhanden. Denn das Gesetz des Heiligen Geistes in uns ist stärker als das Gesetz zur Sünde und somit zum Tod. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die ersten Gläubigen aller Orten immer Juden waren, die auf den Messias warteten und Jesus annahmen. Deswegen ging der Apostel Paulus immer in die Synagogen zuerst. Ein Teil nahm das Evangelium an, ein anderer Teil hatte Zweifel und blieb blind und noch außen vor dem Evangelium gegenüber. Aber diese Juden, die gläubig wurden, hatten immer noch den Konflikt mit dem Gesetz, mit dem Gutes tun wollen, mit dem etwas zur Ehre Gottes tun wollen und dadurch gut dastehen wollen, ein gutes Gewissen dadurch zu bekommen. Das ist ein Konflikt. Jemand, der das nie probiert hat, der hat diesen Konflikt gar nicht. Der nimmt einfach das Neue an und sagt Danke. Aber wer ein Leben lang in dieser Betrachtung stand, Gutes tun zu wollen, um Gott zu ehren, kann sich da schlecht herauslösen auf einmal. Dem sollte besonders gesagt werden, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an dir, wenn du in Christus Jesus bist. Also du brauchst nicht mehr einem Zwang zu unterliegen, immer das Gute suchen zu müssen, zu wollen und umsetzen zu wollen und ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es dir nicht gelungen ist. Denn das Gesetz des Heiligen Geistes in dir ist stärker als das Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Heiligen Geistes neue in Christus, das trägt dich. Das trägt dich auch durch dunkle Stunden, durch Schwachheiten, durch Erfahrungen, die dir nicht gut erscheinen. Trägt dich dennoch dieses Siegesgesetz hindurch. Allen anderen sollte das Gleiche natürlich auch gesagt werden. Den Juden, die das Gesetz kannten, sollte daran deutlich werden, sie wussten ja, wann Sünde vergeben wird, wann Sieg proklamiert wird. Nämlich, wenn sie gesündigt haben und brachten zur Stiftshütte oder zum Tempel ein Tier, eine Stellvertretung, ein reines Tier, und legten ihre Hand auf das Haupt des Tieres und haben gleichsam ihre Schulden auf dieses Tier übertragen und das Tier musste wegen dieser Schulden sterben. So sollten sie jetzt wissen, dass die neue Vollmacht darin liegt, dass sie im Geist auch, wo sie gemerkt haben, gesündigt zu haben, gleichsam ihre Hand auf das Opfertier, das Jesus Christus heißt, legen dürfen. Und er ist geschlachtet worden und er hat gebüßt für diese Sünden. Ich bin dann frei. Ich bin dann frei. Das zu verdeutlichen, und darauf wird ja letztlich auch Bezug genommen, möchte ich 3. Mose 4 lesen. Da wird das jeweils geschrieben, einmal von dem Priester, der eventuell gesündigt hat, dann von der Gemeinde, die gesündigt hat, von den Fürsten, die gesündigt haben und von dem einzelnen Menschen, der gesündigt hat. Was sollten sie tun? Ich lese das mal von dem Priester. wenn eine Seele sündigen würde, aus Versehen an irgendeinem Gebot des Herrn und täte, was sie nicht tun sollte. Und hier im Römerbrief geht es ja auch darum, dass Kinder Gottes ja leider, und ich glaube, dass sich da keiner ausschließt, auch mal was Falsches macht, obwohl er ein Kind Gottes ist. Da geht nicht immer alles steil nach oben. In Gedanken, in Worten und Werken tun wir vieles, was nicht richtig ist. Auch wenn wir es manchmal nicht so wahrhaben wollen, aber es stimmt. Aber dann stehen wir da in unserem Gewissen. Jetzt haben wir wieder was Falsches gemacht. Stehe ich jetzt mit einem Bein im Verderben, mit dem anderen vielleicht noch im ewigen Leben? Nein, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Sollte also jemand versehentlich gesündigt haben, nämlich so der Priester, der gesalbt ist, sündigen würde, dass er eine Schuld auf das Volk brächte, der soll für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Pharren, einen jungen Stier bringen, der ohne Fehler ist, und soll's dem Herrn zum Sündopfer bringen. Und soll diesen jungen Stier vor die Tür der Hütte des Stifts bringen, vor dem Herrn, und seine Hand auf desselben Haupt legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll von des Pharren Blut nehmen und es in die Hütte des Stifts bringen und soll sein Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn, vor dem Vorhang im Heiligen, und soll vom Blut tun auf die Hörner des Räucheraltars, der vor dem Herrn in der Hütte des Stifts steht, und alles übrige Blut gießen an den Boden des Brandopferaltars, der vor der Tür der Hütte des Stifts steht. Und alles Fett des Sündopfers soll er abheben, nämlich das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und alles Fett am Eingeweide, die zwei Nieren, mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden, und das Netz über der Leber an den Nieren abgerissen, gleich wie er es abhebt vom Ochsen mit im Dankopfer, und soll es anzünden auf dem Brandopferaltar. Und dann heißt es weiter, auch im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf die Fürsten, dann steht jedes Mal am Ende, wie auch im Vers 20, und so soll der Priester sie versöhnen, so wird's ihnen vergeben. Das steht in Vers 26, auch in Vers 31 und Vers 35. Wenn dies geschieht, also gleichsam meine Schuld auf das unschuldige Tier übertragen worden ist, das muss den Tod erleiden. Das sollte jetzt im Neuen Testament neu erkannt werden, dass wir, obwohl wir noch Schwachheiten haben, im Geiste gleichsam unsere Hand auf das Opferlamm Jesus Christus legen dürfen. Und er trägt unsere Sünden, unsere Schuld. Darum ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind, weil er die Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft getragen hat und trägt. Nur Jesus Christus, das göttliche Opferlamm, befreit also von der Macht des Sündensgesetzes, des Gesetzes, das mich immer wieder verführen will im Fleisch und dominant sein will. Obwohl das Fleisch nach wie vor unter dem Verlangen steht, Sünde tun zu wollen, und allzu oft, wie wir es uns ja eben gesagt hat, leider zum Zuge kommt, ist doch die Seele, also das heißt unsere Persönlichkeit, unter die Kraft und Führung des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, gekommen zum ewigen Leben, versiegelt. Im Epheserbrief schreibt derselbe Apostel darüber Folgendes, Epheser 1, Vers 7 und 13. An Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Vers 13, durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, versiegelt worden seid mit dem ewigen Leben. Das heißt also, Jesus, das Opferlamm, durch sein Blut gereinigt von den Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sind wir zugleich versiegelt mit seinem Geist des Lebens, des ewigen Lebens. Und nun ist nichts Verdammliches mehr an denen, die da versiegelt worden sind. In ihm und durch ihn hören also die vergeblichen Bemühungen auf, vor Gott gerecht werden zu wollen. Weil wir gerechter nicht werden können, als wir geworden sind in Christus. In Christus ist eine hundertprozentige Vollkommenheit vorhanden. Und wo wir in Christus sind und Christus in uns durch seinen Geist, haben wir die hundertprozentige Vollkommenheit. Wir brauchen keine Gerechtigkeit mehr erwerben zu wollen. Diese Bemühungen haben also aufgehört. Keine Verdammnis mehr durch Christus. Wer ihn hat, ist somit an das Ziel der Gerechtigkeit des Gerechtwerdens gekommen. An das Ziel des Kampfes zum Guten, so können wir sagen. Allerdings immer wieder im Verbund, wer ist jemand in Christo? Christus in uns, ja? Das wirkt Ruhe und Frieden. Wir lesen es auch in dem Propheten Jesaja, der ja doch den Messias ankündigen durfte, in Kapitel 53, Vers 5, dass dieser Messias unsere Schuld, unsere Missetat getragen hat. Die Strafe lag auf ihm, damit was dabei herauskommt, auf das wir Frieden hätten. Frieden, Frieden. Und Frieden ist ein Ausdruck, am Ziel angelangt zu sein, zur Ruhe gekommen zu sein. Wer noch nicht am Ziel ist, hat noch keine Ruhe. Er ist noch nicht eingegangen in Frieden. Im Epheserbrief steht ja auch, Christus ist unser Friede. Mit ihm sind wir am Ziel. Am Ziel des Lebens mit Gott in Ewigkeit. Denn in ihm, und hier verstehen wir auch das Wort im Römerbrief, so ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus sind. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. So lesen wir es auch im Korintherbrief. In ihm ist wahrlich alles, was nötig ist, was wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Ist er in uns durch seinen Geist, haben wir alles. Das ist die frohe Botschaft. Die Botschaft von der Rechtfertigung, die uns hier wiederholt gesagt werden soll, damit wir uns daran erinnern und dass wir entspannt sind und Gott danken können dafür und ihm leben können. Und auch die Menschen, die noch in der Übung zur Gerechtigkeit stehen, soll das gesagt werden, dass sie nur Jesus brauchen. Und dann hört einfach diese Spannung, in der sie noch leben, auf. Denn in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Ein zweites. In Christus sind wir dann bewahrt und werden bewahrt durch die neue Kraft vor erneuter Sünde. Ich lese nochmal Vers 1b und 2b aus Römer 8. Da heißt es, sondern wir wandeln nach dem Geist. Also die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und im zweiten Teil von Vers 2 haben wir gelesen, er hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei gemacht. Wandeln nach dem Geist. Ich bin frei gemacht vom Gesetz der Sünde. In Christus bewahrt. In dieser Freiheit. Das ist einmal die Freiheit, dass ich das Gute nun tun kann. Wandeln nach dem Geist heißt, ich habe jetzt eine Vollmacht, das Gute zu tun, was vorher nicht klappte. Und Freiheit, dass ich nicht mehr dem Bösen dienen muss. Muss. Wir haben ja gesagt, leider tun wir das ab und zu. Nicht, weil wir es gesucht haben, weil wir es wollten. Wir stellen es meistens im Nachhinein fest. War doch wieder falsch. Habe ich doch wieder falsch geredet. War ich doch im Wesen aufbrausend. Das war nicht anständig, wie ich mich benommen habe. Das merken wir dann im Nachhinein. Im Vorhinein nehmen wir uns das nicht vor, ja. Aber wir sind frei gemacht, das tun zu müssen. Also wir können Acht geben, dass wir nicht wieder in Sünde fallen. Denn Christus in uns, so steht es auch in Kolosser 1, Vers 27, ist immer die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ist immer die Hoffnung und die Kraft auf das Gute, auf das Himmlische, auf das Ewige. Ich denke, Christen sollten sich viel mehr freuen darüber. Es gibt ja so viele Christen, die sind so verbohrt in sich, ja, die kommen gar nicht zur Freude. Warum eigentlich nicht? Ja, weil sie das nicht buchstabieren, weil sie das nicht annehmen. Man könnte ja platzen vor Freude, wenn man das liest. Und nicht nur liest, es ist ja kein Wort, was man nur mit dem Kopfe speichern soll, sondern was erlebbar ist. Und wenn man das einmal erlebt, ja, dann kann man nur lachen, kann man nur freuen. Da ist der Mund voll Lachens. Weil man sagt, das ist mir noch nie gelungen. Plötzlich geht das. Ja, das sollte uns ja viel mehr beherrschen, dass wir das können durch Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, wer ist in Christus und hat somit den Sieg über die Natur des sündlichen Fleisches empfangen? Wer ist da in Christus? In Christus ist der, der Jesus zum Zentrum seines Lebens aufgenommen hat und von Jesus aufgenommen wurde. Der ist in Christus. Das ist diese Wechselwirkung. Christus in uns, wir in Christus. Deswegen schreibt der Apostel Paulus auch in 2. Korinther 5 dieses wunderbare Wort, was wir immer wieder gerne zitieren. Wenn jemand in Christus ist, also hier wird das wirklich betont, dann ist er eine neue Kreatur. Vorher ist er keine neue Kreatur. In Christus ist er das nur, weil der Mensch aus sich selbst keine neue Kreatur werden kann. Aber in Christus ist er die neue Kreatur in Christus. Da trifft das Wort zu, es ist alles neu geworden. Weil in Christus alles neu ist. Da gibt es keinen Werdegang. Jesus braucht keinen Werdegang mehr zum Guten. Er ist vollkommen. Er ist der Sohn Gottes. Da ist alles neu. Und ein zweites, wer ist in Christus, wer also vom Geist Gottes geboren ist. In Johannes 3, Vers 6, da sagt ja der Herr Jesus auch nicht, es sei denn, und auch schon in Vers 3, Vers 5, auch, dass der Geist in uns sein muss, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Durch die Wiedergeburt sind wir zum Himmel geboren. Alles, was vom Fleisch geboren ist, sagt der Herr, ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Leben und das ist Kraft. Und in 1. Johannes 3, Vers 9 steht deswegen das wunderbare Wort, wer von Neuem geboren ist, was passiert mit dem? Der tut nicht Sünde. Da ist diese Vollmacht. Das heißt also, er lebt nicht mehr bewusst dem Gesetz der Sünde. Das ist das Wunderbare, das Neue. Da ist diese Kraft. Und der Herr Jesus sagt auch in Johannes 15, Vers 4, wer in ihm bleibt, der wird dieses Leben haben. Wer in mir bleibt, in mir, das ist also sehr wichtig, bleiben heißt, es muss ja auch ein Anfang gemacht werden. Man kann ja nur an einem Ort bleiben, wenn man schon mal dort gewesen ist. Das heißt, ich muss an einem Platz gewesen sein, dann kann man mir sagen, jetzt bleibe dort. Also es muss ein Anfang gesetzt werden. Das meint der Herr Jesus, wer jetzt den Anfang erlebt hat in mir und bleibt in mir und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist die Voraussetzung. Und der Apostel Paulus drückt es ja für sich und sein Leben, seine neue Erfahrung so aus, ganz anders klingt das als die Erfahrung, die er schildert im 7. Kapitel vom Römerbrief. Da sagt er in Galater 2, Vers 20, jetzt lebe ich, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Neue. Ich lebe von mir aus gesehen nicht, sondern ich habe jetzt das Leben des Herrn Jesus bekommen. Das lebt in mir und dadurch, ich sage es mal menschlich, bin ich ein Mitesser geworden. ein Mitlebender geworden. Ja, und das Mitleben ist die Garantie zugleich, dass ich da sein werde, auch in Zukunft, wo Christus ist, nämlich in der Herrlichkeit. Ich bin ein Mitlebender mit Christus. Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Herrn Jesus. Das, was er ist, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Darum ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und die sind in Christus Jesus, wo Jesus in ihnen lebt. Noch zwei andere Punkte, die da runterfallen. Wer ist denn Christus, der eben den, und es wird auch einmal so bezeichnet, den immerwährenden Tröster, Tröster in sich hat. Tröster, das hat ja was auch mit Aufrichtung zu tun. Wenn ich getröstet werde, dann war ich vorher traurig oder wusste den Weg nicht und war resigniert. Und jetzt werde ich getröstet und kann weiter vorwärts gehen. Da, wo ständig der Motor in mir arbeitet, um mich voranzubringen, da ist Christus in mir. Und wer sich führen und leiten lässt. In Johannes 14, Vers 16 und 17 spricht ja der Herr von diesem Tröster und sagt, dass dieser Tröster bei uns bleibt. Denn wenn er weichen würde, dann würden wir wieder im Dunkeln tappen und gar nicht mehr wissen, wo wir hingehören und wo wir hinkommen sollen. Wir würden wieder anfangen, das zu tun, was die Jünger nach dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus taten. Nicht? Da hat der Petrus dann gesagt, so, naja, was ist nun los? Jesus Christus ist gestorben. Man hat ihn beerdigt, ja, oder ins Grab gelegt. Komm, lass uns wieder fischen gehen. Und die anderen haben gesagt, na ja, was sollen wir machen, ne? Gehen wir auch wieder hin. Machen wir das alte Lied weiter. Und dann begegnete am See Genezareth Jesus ihnen oder umgekehrt sie dem Herrn. Ja, Kinder, habt ihr denn nichts zu essen? Nö, haben wir nicht. Na kommt, werft euer Netz da zur Rechten und dann bringt man den Fischfang her. Und das taten sie und dann wurden sie gespeist. Und da begann das neue Leben. Das neue Leben aus der Anweisung des Herrn. Sonst fallen die Menschen zurück und machen immer wieder dasselbe, was sie vorher ohne Jesus taten. Also das neue Leben in Christus muss an- und aufgenommen werden und als ewig bindend zugelassen werden. Also nicht nur für einen Tag, für eine besondere Situation, Herr, hilf mir hier, Herr, hilf mir dort und wenn du mir geholfen hast, gut, dann geht's ja mit mir weiter, sondern ewig bindend, jeden Tag, 24 Stunden ist Jesus bei mir. Ewig bindend und ich sage jeden Tag Ja zu ihm, jede Stunde Ja zu ihm. Ich rede mit ihm, jede Stunde. Ich rede im Herzen mit ihm. Bindend, verbunden mit ihm. Da ist nichts Verdammliches mehr, wo er ist. Wo dieser Herrschaftswechsel, und das wird ja hier als Herrschaftswechsel beschrieben, das Gesetz des Geistes hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Herrschaftswechsel, wo dies stattfindet, wo der Eigenkampf zur Gerechtigkeit aufgehört hat, offenbart sich der Sieg Jesu. Der Sieg Jesu in der Gerechtigkeit. Und wenn ich öfter das Wort Gelassenheit benutzt habe, dann bedeutet das, ich brauche nicht zu kämpfen. Wenn irgendwas widrig ist, sage ich, Herr, du nimmst dich der Sache an. Und er tut es. Er tut es, denn er kann nicht unterliegen, wenn ich nur bei ihm bleibe. Er kann nicht unterliegen. Ich ja, aber er nicht. Somit habe ich dann Sieg. Es hört in dem Moment, wo Christus meine Garantie ist in meinem Leben, die Beobachtung des Gesetzes auf. Die Beobachtung des Gesetzes zum Heil der Seele hört auf. Denn er ist meine Garantie, Christus ist meine Garantie. Nicht mehr mein Fleiß, nicht mehr meine Gesetzesvorstellung. Aus dieser neuen, entspannten Lebenssituation, und wir müssen das wirklich sagen, denn Paulus sagt ja dann auch später nachher, dass er sehr traurig ist, eigentlich weinen könnte über die, die das noch nicht begriffen haben, über die, die seines Fleisches sind, die Juden, die immer noch, und er sagt, emsig Gottesdienst Tag und Nacht, Tag und Nacht. Und mich hat es auch oftmals berührt, auch in Israel oder wenn ich jetzt da die Moscheen gesehen habe oder auch hier bei uns, wenn gläubige Mohammedaner 5-mal am Tag ihren Teppich ausrollen und darauf beten. Da habe ich mich dann gefragt, ja, wie oft beten Christen eigentlich? Wenn die das schon 5-mal machen und in der Bibel steht, bete ohne Unterlass, sollten wir nicht auch immer in Verbindung mit unserem Herrn sein? Paulus sagt, ja, ich gebe ihnen Zeugnis, die arbeiten und arbeiten Gottesdienst mit Unverstand, ja. Sie sollten doch auch zu dieser Freiheit durchdringen, eben zu dem Entspannten, denn es ist ja ein Stress, unter dem sie dort stehen. Wenn wir also zu diesem neuen, entspannten Leben gekommen sind, weil das Ziel des Lebens mit Gott bereits erreicht ist, ich habe es erreicht, bin schon zu Hause, kann ich auch ruhiger den Gefahren und Trübsalen und Anfechtungen der Zeit entgegensehen. Das braucht mich dann nicht mehr aufregen als Kind Gottes. Weil ich weiß, das hat alles so sein Ende. Egal, was da kommt, brauche ich mich gar nicht mehr engagieren. Das kann sich aufbäumen, aber das hört auch bald wieder auf. Meine Frau hat immer so eine Redewendung, 1000 Jahren ist alles vorbei. Ja? Ja, das kann man dann auch sagen, über dem eigenen Leben. Wenn du Anfechtungen hast, ja, sag gut, das ist ja bald vorbei. Denn es ist bereits schon besiegt. Das ist dann entspannend. Da muss ich mich nicht mehr an den schwierigen Situationen des Lebens aufreiben, sondern ich bekomme geübte Sinne dafür, ich sehe sie mit anderen Augen und kann sogar den Anfechtungen bereits schon zum Teil aus dem Wege gehen. Denn nur wer in der Ruhe ist, sieht den Feind kommen. Wer immer unruhig hin und her wackelt, der wird gar nicht merken, was auf ihn zukommt. Und es ist zum Beispiel dafür, wenn ich im Geiste immer hin und her wackle, weil ich nie weiß, wo ich hingehöre, habe keine Sicherheit, merke ich gar nicht, dass der Feind bereits schon hinter mir steht und ausholt, mir zu schaden. Aber bin ich in der Ruhe, habe ich einen anderen Überblick und sehe die Anfechtung auf mich zukommen, kann ja entweder ausweichen oder sie überwinden mit dem Herrn. Das ist die neue Ruhe, in die wir hineingerufen worden sind, die uns zusteht als wiedergeborene Kinder Gottes. Wenn uns auch das eine und das andere vielleicht misslingt, dann bleiben wir doch durch Jesus Christus immer auf der Seite des Erlösers. Und das macht auch froh. Es macht auch froh, wenn ich versagt habe im Umgang mit dem Nächsten, dann ist bei mir nicht alles aus, sondern dann bin ich trotzdem auf der Seite des Erlösers und darf sagen, vergib mir, Herr. Das ist dann so einfach plötzlich, so befreiend und frohmachend. Neulich habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Bruder, der einiges mitteilen wollte vor dem Angesicht des Herrn und dann nachher sagte, so jetzt bin ich so richtig frei und froh. Sage ich, ja, das freut mich sehr. Freut mich sehr. Wir brauchen noch nur zu Jesus kommen. Wir stehen auf der Seite des Erlösers, auch wenn uns manches misslungen ist, weil wir in der Ruhe, in seiner Ruhe sind. Denn sein Blut hat wirklich allen Schaden gut gemacht. Das Dritte ist ja auch, dass wir durch diesen Geist Gottes, durch dieses Gesetz des Geistes Gottes, eine neue Vollmacht bekommen haben in dieser Welt, segensreich zu handeln. Wenn wir diesen Vergleich mal vorher und nachher ziehen, der emsige Gottesdienst in der jüdischen Gemeinde oder des Menschen, der einen gerechten Gott sucht und die Freiheit in Christo, dann ist es ja so, dass wir zwar gerne gut am Nächsten handeln wollen, wenn Christus nicht in uns ist, aber wir belasten den anderen. Mir steht immer wieder dieses Beispiel, was einst Nashat Haddad auch mal hier gegeben hat, vor Augen, als er davon berichtete, dass er einem Blinden über die Straße helfen wollte. Er stand daneben an der Ampel und dann wollte er so an den Arm fassen, ich führe Sie rüber. Und er hat gesagt, nein, geben Sie nur den Arm, dass ich meine Hand drauflege. Und dann komme ich mit. Er hat's doch gut gemeint. Aber dadurch, dass er seinen guten gemeinten Griff ausübte, wurde der andere unsicher. Er musste das tun, was dem anderen hilft. Und so ist es auch, wenn wir religiös versuchen, dem Nächsten das Gute beizubringen, schaden wir ihm. Wir kommen nicht zum Guten. Aber durch das Gesetz des Geistes Gottes tun wir das Gute an ihm. Wir haben Geduld, wir können warten, wir können abwarten, was wir sagen zur rechten Zeit, zur Unzeit. Wir können schweigen, wir können Fürbitte halten, wir können trösten, wir haben Zeit. Das ist das Neue. Das ist das Neue, was wir vom natürlichen Menschen nicht haben. Der natürliche Mensch möchte mit seiner Art immer zum Ziel kommen. Und dann drückt er und dann drängt er und dann erzählt er und dann macht er und tut er, bis der andere endlich so kirre ist, dass er gar nicht mehr sagt. Und dann denken wir, jetzt haben wir ihn gewonnen. Nein, wir haben ihn nur zerstört. Merken wir, das ist das Umgekehrte. Natürlich in guter Meinung wollten wir das tun. Der Geist Christi gibt aber Vollmacht zum rechten Handeln. Jesus Christus sprach ja im Blick auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu seinen Jüngern. Er hat nicht gesagt, nun geht mal los und erzählt, was ihr gesehen habt. Sondern er sagte, wartet zu Jerusalem, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und erst dann werdet ihr meine Zeugen sein. Vorher werdet ihr nicht meine Zeugen sein. Dann seid ihr Zeugen, aber nicht meine. Denn wir sollen ja Jesus verkündigen. Und zwar das nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Leben, mit dem Wesen. Und das können wir nur durch seinen Geist. Das ist das Neue und das Wunderbare, was uns geschenkt ist. Denn alles andere bleibt im Versuch stecken, wenn es nicht durch Christus geschieht. Der Geist Christi, das Gesetz des Geistes, gibt Vollmacht zu wahrer, unvergänglicher Arbeitsfrucht, so möchte ich das mal nennen. Wir lesen das ja in dem 15. Kapitel vom Johannesevangelium, wo der Herr Jesus das sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können, aber mit ihm bringen wir Frucht, die da bleibt in Ewigkeit. Nur mit ihm, das ist das Neue. Das ging vorher nicht. Da haben wir gewisse Früchte gebracht, so wie der Herr Jesus das auch zu den Pharisäern sagt, ja, ihr zieht um die Meere, ihr macht Proselyten, ja, ihr macht Leute, fromme Leute macht ihr. Wir könnten sagen, im Blick auf das Christentum, ihr christianisiert sie. Viele Leute sind christianisiert. Sind nie Christen geworden. Sie sind irgendwie getauft und konfirmiert, christianisiert, die gehören jetzt dazu, auf dem Papier, aber vom Herzen haben sie noch nie dazu gehört und gehören nicht dazu. Ja, so wurden auch viele religiös gemacht, auch damals. Aber das ist es nicht. Das führt nicht zu einem Arbeit, aus der Frucht für die Ewigkeit entsteht, also Frucht, die da bleibt. Nur durch den Verbund mit Christus. Der Geist Christi allein erfüllt den Gläubigen mit, und da lesen wir mal Kolosser 1, 9 bis 10 dazu, damit wir auch diesen Wechsel, diesen Herrschaftswechsel, von dem Paulus hier jubelnd schreibt, besser verstehen können. Galater 1, 9 und 10, Kolosser 1, 9 und 10, darum auch wir von dem Tag an, da wir es gehört haben, dass ihr neue Kreaturen seid im Geiste Gottes, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet durch das Neue mit Erkenntnis seines Willens. Liebe Geschwister, das ist doch unser großes Anliegen auch. Als wir zum lebendigen Glauben durchbrachen, meine Frau und ich, war das uns ein Anliegen, zu wissen, was wir jetzt tun sollen. Wir konnten nicht zur Tagesordnung übergehen und sagen, na gut, jetzt machen wir einfach mal weiter, nur mit einem anderen Bekenntnis auf den Lippen. Nein, es muss auch ein neues Leben, ein neues Werk geben. Erkenntnis des Willens Gottes, das soll entstehen. Und in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, das soll plötzlich aufbrechen in uns, was ganz Neues. Dass wir Dinge verstehen, die wir vorher nicht verstanden haben, dass wir mit Weisheit etwas tun können, was wir vorher nicht tun konnten. Und dass wir, hier steht in Vers 10, würdig wandeln vor dem Herrn. Also das ist auch ein Punkt, den man nicht machen kann. Wann bin ich eigentlich würdig? Wie wandle ich würdig vor dem Herrn? Das kann nur durch das Gesetz des Heiligen Geistes, der Geist Gottes in mir, bewirken. Einen würdigen Wandel vor dem Herrn. Zu allem Gefallen, dass ich in allen Punkten ihm gefalle und fruchtbar bin in allen guten Werken. Also das ist ja eine Aussage, das ist ein Arbeitsprogramm fürs ganze Leben. Und dieses Arbeitsprogramm ist möglich durch das Gesetz des Heiligen Geistes, diesen Herrschaftswechsel in uns. Und noch ein Punkt, Freiheit von Sünde und Tod. Ja, wir sind befreit von dem Gesetz der Sünde und somit also auch von dem Tod. Der Apostel Paulus will also die Gesetzestreuen davon überführen, dass Sünde und Tod ja immer zusammenhängen. Gehört ja immer zusammen. Sünde und Tod gehört zusammen. Wer nur eine einzige Sünde begangen hat und begeht, ist unweigerlich mit dem Tod verbunden. Er ist getrennt von Gott, ausgeliefert. Das heißt also vom natürlichen Menschen, rede ich jetzt, ja, von dem, der nicht wiedergeboren ist. Er ist todeswürdig. Und ein von Gott Getrennter kann sich nie allein aus dem Zustand herausbringen und wieder in die Gottesnähe fördern. Das geht nicht. Denn Sünde gebiert immer Tod und geistlicher Tod gebiert auch immer Sünde. Also es ist eine Wechselwirkung. Ja, das steigert sich immer mehr auf. Darum steht auch im Propheten Hesekiel deutlich, welche Seele sündigt, die muss sterben. Ohne Ausnahme. Also da gibt es keine Lösung mehr dazwischen von der menschlichen Seite her gesehen. Nur Gott in Jesus Christus konnte, und das soll hier im Römerbrief auch klar werden, das trennen, vom Tode trennen, obwohl wir noch einen Leib haben, der nicht Leben hat, der immer noch von dem Gesetz der Sünde behaftet ist. Sind wir trotzdem vom Tod getrennt? Das ist was Neues. Da habe ich noch einen Leib, in dem noch die Möglichkeit zur Sünde besteht. Und leider passiert sie. Und doch bin ich getrennt vom Tod. Das ist das Neue in Christus, frei vom Tod. Und darum kam Gott in Jesus Christus um unseretwillen, wir haben ja hier gelesen, gerade ins Fleisch und um der Sünde willen. Im Philipper 2, Vers 7 steht ja auch, er erniedrigte sich selbst. Und er nahm Knechtsgestalt an. Er kam extra in das Fleisch, nicht? Jetzt im Advent, Weihnachten denken wir ganz neu daran. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Er kam in eine menschliche Hülle, um der Sünde wegen, dass sie auf diese menschliche Hülle gelegt werden konnte und verdammt würde. Die Sünde verdammt würde im Fleisch, damit vom Tod getrennt werden konnte. Damit wir vom Tod getrennt werden können, obwohl wir noch einen sündlichen Leib mit uns herumtragen. Denn in Hebräer 2, Vers 14 steht ja auch deutlich, dass wir ohne Jesus unser ganzes Leben lang Knechte waren in der Furcht des Todes. Wir mussten Knechte sein. Wir konnten den Tod nicht abschütteln. Der Tod hat uns immer verfolgt, aber in Christus, obwohl wir noch sündigen, sind wir befreit vom Tod. So tragen also alle, die Jesus Christus im Heiligen Geist aufgenommen haben, die Trennung von Seele und Leib mit sich. Der Leib ist dem Gesetz der Sünde unterworfen, er bleibt ja verurteilt, er kann nicht in den Himmel kommen. 1. Korinther 15, Vers 50, Fleisch und Blut können die Seligkeit, die Ewigkeit nicht ererben. Aber unsere befreite Persönlichkeit darf in den Himmel kommen, getrennt vom Tod. In dieser Doppelfunktion unseres Daseins werden wir durch Jesus Christus nicht mehr die Unterworfenen des Todes sein, sondern die Auferbauten im Leben. Alle Gläubigen sind in diese verordnete Freiheit des Lebens hineingelangt, dieses Leben, das Gott von Anfang an dem Menschen zugedacht hat. Von Anfang an wollte er allen Menschen und will, dass allen Menschen geholfen wird und sie in die Trennung vom Tod kommen, in das neue Leben, unter das Gesetz des Geistes. Jetzt gilt also 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das müssen wir unterstreichen, ja? Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und jetzt verstehen wir auch, von welcher Freiheit hier Paulus gesprochen hat. Freiheit vom Gesetz, Freiheit vom Tod, Freiheit von der Trennung von Gott. Wir sind frei geworden zum Leben mit dem Ewigen, zum Leben mit dem lebendigen Gott. So ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, denn da hat Herrschaftswechsel stattgefunden. Soweit zu diesen ersten Versen des 8. Kapitels vom Römerbrief.